Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 30. Juni, 7.07 Uhr, mal wieder höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen von Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch noch dabei seid. Deutschland und Jogi sind es ja nicht mehr. Das Spiel gegen England, das nehmen wir nachher natürlich auch noch mal ein bisschen auseinander. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Bundestrainer. Andreas, was bleibt denn von Jogi hängen bei dir?
Ach ja, also für mich bleiben tolle Erinnerungen hängen, muss ich sagen. Ein Mann, menschlich ohne Fehl und Tadel, wie ich finde, ist professionell, immer freundlich, immer offen, jede Begegnung. Und ich hatte ein paar über diese, in seinen letzten 15 Jahren und in meinen jetzt auch über 10 Jahren beim DFB, jede Begegnung war da toll und sie war nachhaltig. Es wird halt eine tragische Figur bleiben, ne? Also er ist der erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, und er wird an den Jahren gemessen, an denen er einen Umbruch herbeibringen wollte, den er einfach nicht geschafft hat, und man muss das dann aber trotzdem schon mal herausstellen. Seine 15-jährige Bilanz ist besser als die jeden anderen Bundestrainers, und ich finde, man hat ihm da auch ganz oft Unrecht getan, aber jetzt gerade auch im Abgesang. Aber es ist eben so, dass er auch seinen Gutteil dazu beigetragen hat. Das muss man eben einfach an der Stelle auch mal sagen. Ich würde es jetzt mal von der Warte sehen, aus seinem erweiterten Umfeld, mit dem ich auch zu tun habe, wird es keinen Menschen geben, der schlecht über ihn sprechen wird. Daher ist es für mich ein Abgang, der tragisch ist, aber er kann trotzdem erhobenen Hauptes gehen. Obgleich man natürlich eben auch die Fehler, die gemacht wurden, einfach nicht unter den Teppich kehren kann.
Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg von ihm, kenne ihn nicht persönlich, blicke da eher auf Ergebnisse und natürlich auf das, was so an Außenwirkung rüberkommt. Also zwischen 2008 und 2016, klar, immer mindestens Halbfinale bei großen Turnieren, Weltmeister 2014 geworden, das ist schon extrem stark. 124 Siege in 198 Spielen, du hast es gesagt, beste Bilanz aller Bundestrainer, nur Helmut Schön natürlich mit 2 Titeln, mit Europameisterschaft plus WM-Titel. Da erfolgreicher, aber die Gesamtzahl an Spielen und auch die Zeit, die er eben Bundestrainer war, schon richtig, richtig stark. 34 Niederlagen, nur darunter aber einige in großen Spielen und Niederlagen, die dann seinem Coaching auch angelastet wurden. Sicherlich auch nicht immer zu Unrecht, und es wurden ihm auch immer wieder Dinge vorgeworfen, die dann auch beim WM aus 2018 und jetzt auch 2021 beim EM aus zutage traten. Sturheit zum Beispiel, das ist so eins, aber diese Fehler in den Spielen passiert natürlich auch anderen großen Coaches. Pep Guardiola, selbst der macht ja in großen Spielen auch große Fehler. Und diese beiden schwachen Turniere, die überschatten jetzt natürlich leider die insgesamt sehr beeindruckende Tätigkeit von Löw. Aber bestärken mich auch darin, was ich 2016 bzw. 2014 eigentlich schon gesagt hätte. Er hätte damals aufhören sollen. Großer Nationaltrainer, der einfach den Zeitpunkt für ein würdiges Ende seiner Ära verpasst hat und jetzt sein Denkmal irgendwo auch selbst beschädigt hat. Jetzt geht er nicht mit Applaus, sondern um sein Lieblingswort zu nehmen, aus meiner Sicht eben irgendwie.
Ja, und das bleibt in letzter Konsequenz über. Mir tut es ein kleines bisschen leid, aber so ist es dann eben. Du kannst ganz natürlich auch der Größte sein und dann musst du irgendwann dann auch den Absprung finden. Das haben zum Beispiel einige Spieler von ihm ja auch sehr, sehr gut gemacht. Nun ja. Also wir haben natürlich auch noch dieses, aber noch weitere Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, obwohl ich sicher bin, da wird morgen an die Kaffeemaschinen oder in den Zoom-Calls sehr viel über die EM gesprochen.
Ach natürlich, und wir sprechen auch gleich natürlich auch nochmal über die EM. Wir gucken nochmal aufs Spiel gegen England zurück und fragen uns, was führte zum deutschen EM aus?
Ja, und wir gucken auch auf die Tour de France. Wie viel Schuld tragen die Organisatoren am Sturzchaos bei dieser Tour?
Und Oliver Glasner, der spricht über seine Ziele als neuer Trainer mit Eintracht Frankfurt.
Und dann haben wir natürlich auch wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights.
Und wir haben auch noch eine Frage, die wir hier vorab nochmal klären müssen, diskutieren müssen. Wir lassen die Uhr auch mal weg. Andreas, ist die EM nach dem deutschen Aus denn jetzt für dich vorbei, also zumindest emotional vorbei?
Also zugegebenermaßen, das greift einen schon an, weil die Identifikation ist mit dem Team natürlich doch schon sehr da. Bei vielen anderen ist das natürlich auch der Fall, bei anderen eher weniger. Nun ja, aber nein, ich bin enttäuscht. Ich habe die Mannschaft begleitet und ich werde sie auch noch im Nachhinein begleiten. Und ich bin immer noch im Turnier, muss ich sagen, ne? Denn ich bin in München der Gastgeber und da bin ich auf jeden Fall eben auch noch mit dabei. Ich lasse auf das Team nichts kommen, dass ich in München begleitet habe und ich werde sie auch weiter begleiten, aber die EM, die wird für mich am Freitag später Abend dann vorbei sein. Als Stadionsprecher bin ich dann nochmal beim Spiel Belgien gegen Italien dann wesentlich entspannter. Da ist mir im Moment gerade so richtig egal, wer da weiterkommt. Das kann ich ganz professionell runterspielen und mich auf einen tollen Fußballabend freuen, den ich so ein kleines bisschen mitgestalten kann, nämlich mit guten Ansagen und mit einem herzlichen Gastfreundschaftsgehen sozusagen. Also von daher stecke ich schon noch ein bisschen drin, aber nicht mehr so tief, das muss ich schon zugeben.
Ja, ich bin auch immer noch emotional dabei. Also zum einen ist es mein Job, mich mit dem Gekicke da auseinanderzusetzen und den Job mache ich verdammt gerne und auch schon verdammt lange. Außerdem gucke ich auch einfach gerne Fußball. Jetzt gar nicht mal unbedingt speziell eine Nation, nur weil ich der jetzt eben auch zufällig angehöre. Fußball ist das, was mich interessiert und das war ja das, was im Spiel gegen England auch von der deutschen Seite eigentlich so überhaupt nicht wirklich stattfand, wenn man böse ist. Von daher, so hart es klingt, Deutschland ist letztlich einfach auch verdient raus. Bis auf das Spiel gegen Portugal war das eine ganz miese Vorstellung aus meiner Sicht. Und so war es dann eben aus meiner Sicht jetzt auch nicht groß schade drum. Jetzt freue ich mich aber auf hoffentlich bessere Spiele, die dann mehr dem Kaliber von vielleicht vorgestern Abend entsprechen. Packend, relativ offen geführt, weniger von Taktik oder Respekt oder vielleicht sogar von Angst geprägt und vielleicht einfach unterm Strich mehr Fußball bieten.
Ja, und was denkt ihr denn so? Also ist für euch jetzt die EM Geschichte oder seid ihr trotzdem noch dabei und schwenkt irgendwie um mitzufiebern? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer, die kennt ihr, sagen wir gerne trotzdem nochmal. 0331 298 5028. 0331 298 5028. Bitte gerne eure Meinung als Sprachnachricht.
Achso, das war ein Applaus, der sollte hier an dieser Stelle gar nicht kommen, aber ein Applaus für dich einfach, weil du die Nummer so schön vorgelesen hast.
Ja, danke, ich bin einfach vom Fach. Nummern kann ich.
Ich nicht, ich kann keine Knöpfe drücken, ich wollte eigentlich den hier drücken.
Stand jetzt aktuell.
Das war's dann also für die deutsche Mannschaft bei der EM. 0:2 hieß es dann gestern nach 90 Minuten. In Wembley gegen England, Raheem Sterling in der 75. und Harry Kane in der 86. besiegelten dann das Deutsche aus in einem Spiel vor knapp 42.000 Zuschauern, die natürlich die Engländer anfeuerten und am Ende Grund zum Jubeln hatte. Die Deutschen dagegen natürlich enttäuscht und Jogi Löw mit einer Niederlage dann abgetreten. Bei uns ist Alex Parklage, der uns ja mit dem deutschen Team quasi durch die EM hier begleitet hat bei Stand jetzt. Hallo Alex.
Hallo, moin.
Alex, du kannst wieder nicht über ein positives deutsches Ergebnis sprechen. Du musst sogar, ja, wollen wir es wie Rudi Völler damals oder wie damals Gerhard Delling, den tiefsten Tiefpunkt der letzten Wochen, wollen wir ihn so nennen?
Ja, das muss man ganz deutlich so nennen. Also ich bin auch mega enttäuscht über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft, die sich dann tatsächlich in diesem Tiefpunkt und dann mit dem Ende der Ära Löw jetzt auch so kulminiert hat, finde ich, weil also es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, das Spiel heute zu verlieren, meiner Meinung nach.
Die deutsche Mannschaft wieder mit der Dreierkette hinten, beziehungsweise mit der Fünferkette dann gegen den Ball und die Engländer haben genau das System der Deutschen gespiegelt. Im Grunde war das ein Spiel, das auf Neutralisierung ausgerichtet war.
Ja, auf jeden Fall. Also keiner wollte einen Fehler machen. Beide sind überhaupt nicht ins Risiko gegangen. Es war oftmals so, dass die Verteidiger 5 Sekunden lang auf den Ball getreten haben und es überhaupt nichts passiert ist. Es war keinerlei Tempo im Spiel. Keiner hat irgendwelche 1-zu-1 Situationen gesucht. Keiner hat mal wirklich auch in Unterzahl in der Offensive ist nach vorne gegangen, dann wird wieder auf den Ball getreten, wird wieder hinten rumgespielt, dann wird zum Torwart zurückgespielt. Also es war ein ganz, ganz grausames Spiel, nicht nur von Deutschland, sondern auch von England.
Aber die ersten 10 Minuten, da war die deutsche Mannschaft besser am Drücker. Da hatte sie das gegeben, was man eigentlich auch von ihr verlangt hat. Ein bisschen Gas geben, ein bisschen aufs Tempo drücken und die Engländer dann eben auch ein bisschen fordern. Das flachte dann relativ schnell ab. War die deutsche Mannschaft unterm Strich zu ängstlich?
Ja, auf jeden Fall, das kann ich total so unterstreichen. Es war einfach so, dass die wirklich gut angefangen sind und die auch sofort in gewisser Weise jetzt nicht mega unter Druck gesetzt haben, aber schon aggressiv nach vorne gegangen sind. Sie haben ja sofort diesen Freistoß gekriegt, als Goretzka sich das erste und einzige Mal vernünftig durchsetzen konnte. Und das fehlte danach halt komplett. Nach den ersten 10 Minuten war es irgendwie so ein bisschen abgeschnitten. Die Deutschen haben sich zurückfallen lassen, haben die Engländer kommen lassen. Die hatten dann ein paar Standardsituationen, haben ein paar Freistöße bekommen, hatten ein paar ungefährliche Kopfbälle. Und es war wirklich man sagt das ja immer nicht so gern martialisch, aber es war wirklich ein Stellungskrieg oder irgendwie ein Nicht-Angriffspakt, wie man auch immer das sehen möchte. Mhm. Es ist wirklich überhaupt nichts passiert und ich weiß nicht, ob es an dem Respekt der beiden Teams lag, aber ich hatte mir vor allen Dingen auch von der deutschen Mannschaft mehr Selbstbewusstsein und viel mehr Aggressivität erhofft.
War offensichtlich aber von Jogi Löw nicht so beabsichtigt. In seinem Matchplan hat er sich um einen würdigeren Abschied gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss man ein bisschen ketzerisch sagen, zum Glück ist es vorbei. Das muss man auch ganz, ganz deutlich so sagen, finde ich. Wenn man das jetzt so rückblickend sieht, vielleicht tatsächlich das ein oder andere Jahr zu spät. Aber mit dieser Leistung könnte man jetzt sagen, haben sich jetzt die letzten Löw-Jahre so ein bisschen gezeigt, was daraus geworden ist. Also meiner Meinung nach eine ganze Menge.
Sein Sturkopf wurde ihm ja immer wieder vorgeworfen, jetzt ist er aber ja vor der EM über seinen Schatten gesprungen, hat Müller und Hummels zurückgeholt. Wenn man jetzt ganz ketzerisch ist, Hummels hat das 1:0, die Niederlage gegen Frankreich selbst besorgt, Müller jetzt die ganz, ganz dicke Chance gestern dann im Spiel gegen England vergeben, die den Ausgleich hätte bringen können.
Ja, das natürlich ausgerechnet die beiden Spieler einmal für die Niederlage gegen Frankreich und jetzt für die Niederlage gegen die gegen England gesorgt haben, das könnte man tatsächlich ketzerisch so sagen, logisch. Alle waren sich einig, dass es eine vernünftige Aktion war von Löw, dass er sie jetzt für dieses Turnier zurückholt, weil sie halt auch in guter Form waren. Sie haben ja auch gut gespielt, auch wenn Müller jetzt kein Tor gemacht hat. Heute war Müller natürlich schon enttäuschend, hat auch überhaupt gar keine Form gehabt und keine Bälle bekommen, hat den Raum nicht gefunden. Hummels hat noch diese eine Grätsche gehabt, kurz vor der Halbzeit. Also an den beiden kann man es jetzt natürlich nicht festmachen, mit ihnen jetzt weitergehen muss, mit Flick und Co., das ist natürlich die nächste Frage. Aber klar, das wirft jetzt wirklich kein gutes Licht mehr auf das Ende der letzten Jahre mit Jogi Löw.
Ein schaler Beigeschmack bleibt auf jeden Fall am Ende. Das zweite große Turnier in Folge, bei dem es dann eben sehr, sehr früh schon nach Hause geht. Was würdest du denn jetzt sagen, die Engländer? Was traust du denen denn jetzt noch zu? Die sangen ja jetzt Football's Coming Home und der Fußball kommt ja auch dann nochmal nach England fürs Halbfinale und fürs Finale.
Ja, also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich sehe die Engländer jetzt schon im Finale. Man hat ja vorher von diesem leichten Turnierbaum gesprochen, der auf der englischen Seite tatsächlich, denke ich, leichter ist, als wenn man sich jetzt auch wenn die Franzosen natürlich gestern rausgeflogen sind, überraschend, denke ich, wenn man sieht, Spanien, Belgien und Italien sind auf der einen Seite und ich denke, auf der anderen Seite werden es die Engländer machen. Sie spielen jetzt gegen den Gewinner von Schweden, Ukraine. Ich glaube schon, dass sie danach auch ins Finale kommen. Ob sie das dann gewinnen, auch wenn es dann in Wembley ist und dann vor sogar 60.000 Zuschauern, das vermag ich nicht zu sagen. Aber vielleicht haben sie dieses Jahr diesen Touch. Ich meine, sie waren 2018 im WM-Halbfinale. Also vielleicht haben sie diesmal auch das Quäntchen Glück. Hinten noch kein Gegentor kassiert, vorne Sterling. Kann für den ganz großen Wurf reichen.
Und Harry Kane vielleicht jetzt auch wieder nach dem Tor gegen Deutschland dann ganz oben auf. Vielleicht passt da dann auch mehr in den nächsten Spielen. Wir werden es natürlich verfolgen, auch hier bei Stand jetzt oder bei der Europa-Tour auf meinsportpodcast.de. Auch da unbedingt reinschalten. Alex, vielen Dank, aber ich verabschiede dich jetzt nicht als deutschen Seuchenvogel.
Ja, ich hätte mir auch was anderes gewünscht. Ich hoffe, du lädst mich trotzdem nochmal wieder ein als Experte.
Ich danke, Alex.
Ja, danke.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Timo Boll, unser Tischtennis-Europameister, der Rekord-Europameister ja sogar mit jetzt 8 Einzeltiteln. Und das hat auch noch Folgen, diese 8. Europameisterschaft. Er klettert nämlich in der Tischtennis-Weltrangliste wieder in die Top 10. Und das mit mittlerweile ja 40 Jahren. Also richtig top.
Unser Flop des Tages ist die Knöchelverletzung, die Serena Williams in ihrem Eröffnungsspiel in Wimbledon gegen Alexandra Sasnovic zur Aufgabe gezwungen hat und damit auch ihre Hoffnung auf den 24. Grand Slam-Titel ihrer Karriere vorerst zerstört.
Geburtstagskind des Tages.
Wir haben uns mal wieder stellvertretend für alle Geburtstagskinder des heutigen Tages einige sportliche herausgepickt. Zum Beispiel Mike Tyson. Der wird heute 55 Jahre alt, hat uns Prügel angedroht, wenn wir ihn heute nicht nennen. Der war ja schon früh ein großes Talent mit 20. Der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten ist er übrigens bis heute noch. Aber er war und ist auch einer der skandalträchtigsten. Denn bei allem sportlichen Talent außerhalb des Rings, da führte ihn sein Weg ja auch mehrfach in den Knast.
Unbescholten dagegen ist Ralf Schumacher, der wird heute 46 Jahre. Zwischen 1997 und 2007 gewann er 6 seiner 180 Formel 1 Rennen und nach seiner Formel 1 Karriere startete Schumacher in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft für Mercedes-Benz, arbeitet aktuell als TV-Experte bei Sky und ich finde, das macht er ausgesprochen gut und wir gratulieren ihm herzlich.
Ihm und natürlich allen anderen Geburtstagskindern des Tages, ob sportlich, ob nicht sportlich, völlig egal, alle, die heute Geburtstag haben, seid herzlich gegrüßt und feiert ordentlich.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir blicken zurück. Was passierte Sportliches am 30. Juni?
Der 30. Juni 1893, das war sowas wie die Geburtsstunde des Fahrradradsports in Deutschland. In diesem Tag, da ging die Distanzradfahrt von Wien nach Berlin nämlich zu Ende. Und das Ereignis, das war das bedeutendste Radsport-Event auf deutschem Boden vor dem Ersten Weltkrieg und löste in den beteiligten Ländern Deutschland und Österreich einen regelrechten Fahrradboom aus.
Am 30. Juni 1994 wurde Eishexe Tonya Harding für ihre Verstrickung ins Attentat auf Nancy Kerrigan vom US-Eiskunstlaufverband lebenslang gesperrt. Mehr zu diesem Fall hört ihr übrigens auch in unserem Sport-True-Crime-Podcast Tatort Sport hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt haben wir noch was Positives vom deutschen Fußball, was mit London zusammenhängt und was allerdings schon ein paar Jährchen her ist, 25 Jahre nämlich genau, am 30. Juni 1996, da fiel das erste Golden Goal der Fußballgeschichte. Oliver Bierhoff, der hatte es im EM-Finale von London gegen Tschechien geschossen und Deutschland damals zum letzten Mal zum Europameister gemacht.
Ja, und jetzt im Moment sehen wir ja, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, aber trotzdem noch so ein bisschen in Trauerstimmung. Na, gucken wir auf den 30. Juni 2002. Da verlor Deutschland in Yokohama das Weltmeisterschaftsfinale gegen Brasilien mit 0:2.
Stand jetzt aktuell.
Die zahlreichen Stürze auf den ersten drei Etappen der Tour de France 2021, die haben Folgen gehabt. Die Fahrer initiierten vor der vierten Etappe gestern einen kurzzeitigen Streik, forderten einen Dialog aller Beteiligter, warfen den Organisatoren große Mängel vor. Viel zu enge Straßen, unnötige Abfahrten vor einem Massensprint, das Teile der Vorwürfe und die schlimmen Stürze seien nach Meinung der Akteure nämlich durchaus zu vermeiden gewesen. Auch Jens Vogt haute bei Eurosport drauf, kritisierte scharf. Arbeiten wir diese Kritik nochmal auf mit Manfred Munk, unserem Radsportexperten. Herr Munk, was sagen Sie denn zur Kritik von Jens Vogt? Wie viel Schuld trifft die Streckenplaner an den Stürzen der ersten Tage?
Jens Vogt spricht sicher aus, was viele denken. Gerade die erste Tourwoche ist fast schon traditionell hektisch. Alle Fahrer sind noch frisch und im Vollbesitz ihrer Kräfte. Für die Sprinterteams geht es darum, möglichst früh eine Etappe zu gewinnen. Die Klassementfahrer wollen natürlich keine Zeit verlieren. Sind die Straßen breit genug, stellt das in der Regel auch kein Problem dar. Umso weniger Platz vorhanden ist, desto mehr muss auf Position gefahren werden, was wiederum die Sturzgefahr deutlich erhöht. Richard Carapaz als 13. bei einer Sprintetappe ist sicher auch ein Novum. Letztendlich blieb er vor allem von den Stürzen verschont und war sehr gut positioniert. Die dritte Etappe wurde bereits im Vorfeld von den Fahrern als sehr gefährlich eingeschätzt und es gab eine Anfrage, ob nicht schon 8 Kilometer vor dem Ziel die Zeit genommen werden kann. Diese blieb allerdings unbeantwortet mit den nun bekannten Folgen. Marc Madiot wurde im französischen Fernsehen noch deutlicher und sieht sogar die Gefahr tödlicher Stürze, wenn alles so weitergeht wie bisher. Dabei sieht er die Streckenführung nicht als einzigen Faktor. Diese dürfte aber mit Abstand den größten Einfluss in Sachen Sturzrisiko haben.
Schadet sich die Tour denn mit diesen Stürzen nicht auch irgendwie selbst oder ist es wie in anderen Bereichen. Any promotion is good promotion.
Die Tour dürfte sich mit den vielen Stürzen definitiv schaden, da damit auch der sportliche Wettkampf immer mehr in den Hintergrund rückt. Sturzbedingte Rückstände oder sogar Ausfälle der Favoriten auf den Gesamtsieg sorgen eher für Langeweile als für zusätzliche Spannung. Dabei ist auch zu berücksichtigen, wie viel Arbeit Fahrer und Teams im Vorfeld investieren. Im schlimmsten Fall wird alles innerhalb weniger Sekunden zunichte gemacht. Das will sicher niemand sehen. Dafür aber spannende Rennen, die die Fans mitfiebern lassen und bei denen der Sport im Mittelpunkt steht. Nicht die Angst oder Sorge um den nächsten Sturz, der dann vielleicht einen Favoriten trifft.
Was erwarten Sie denn jetzt für die kommenden Wochen? Wird diese Hektik, von der Sie sprechen, aus der Tour dann irgendwann verschwinden?
Umso mehr sich das jeweilige Klassement festigt, desto ruhiger sollten die Rennverläufe werden. Nach den bisherigen Erfahrungen agieren sicher nicht wenige Fahrer etwas vorsichtiger. Auch die sich änderten Kräfteverhältnisse sorgen dafür, dass nicht mehr alle Athleten wie in den ersten Tagen ins Renngeschehen eingreifen können. Durch das lange Zeitfahren am Mittwoch sollte die Gesamtwertung ebenfalls ein klareres Bild abgeben und nicht mehr um jede Sekunde gekämpft werden. Es sind also mehrere Faktoren, die die aktuelle Hektik verschwinden lassen sollten. Dabei spielt der jeweilige Zeitpunkt der Rundfahrt sicher die größte Rolle.
Sagt unser Experte, der langjährige Radsporttrainer Manfred Munk. Vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Gestern wurde Oliver Glasner als neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt offiziell als Nachfolger von Adi Hütter vorgestellt. 3 Jahre hat er sich an die Hessen gebunden. 1,8 Millionen Euro überwiesen die Frankfurter für ihn an den VfL Wolfsburg. Und warum sie das Geld in Oliver Glasner investiert haben und er perfekt zu Frankfurt passen könnte, das erklärte der neue Sportvorstand Markus Krösche und pries die Vorzüge des neuen Mannes.
Dass der Spieler weiterentwickeln kann, dass er vor allen Dingen auch offensiven Fußball spielt, dass seine Mannschaften mutig und aktiv sind. Und das hat man ja auch in der Bundesliga gesehen, dass er eine Mannschaft übernommen hat, als sie, ich sage jetzt mal, im Mittelmaß war und hat mit Wolfsburg dann aus dieser Mannschaft einen Champions-League-Kandidaten beziehungsweise dann letztendlich auch sie in die Champions League geführt in einer Art und Weise, die beeindruckend war. Vor allen Dingen auch, wie sich einzelne Spieler entwickelt haben und dass er einen Spielstil implementieren konnte, dass sich die Mannschaft auch in der Art und Weise komplett weiterentwickelt hat. Und das ist natürlich das, was wir in Frankfurt brauchen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass Oliver hier ist.
Und damit sind natürlich auch die Ziele klar umrissen, die der neue Trainer mit der Eintracht erreichen soll, oder, Oliver Glasner?
Ach ja, über die genaue Festlegung, das werden wir dann jetzt, wenn schon langsam mal alle da sind, werden wir uns auch genauer damit beschäftigen. Aber ganz klar ist, dass am Ende des Tages der Tabellenplatz das Ausschlaggebende ist. Aber mir ist immer ganz, ganz wichtig, wie treten wir auf, wie spielen wir, dass man sieht, dass wir die Ideen, die wir als Trainerteam im Kopf haben, dass wir es schaffen, denen die Ideen den Spielern zu vermitteln, sie dadurch auch besser zu machen, sie weiter zu entwickeln, ist so jetzt, was man häufig hört, aber auch den Spielern einfach in ihrer Karriere etwas mitgeben, von dem sie profitieren. Und so denke ich auch, dass wir dann als Mannschaft wachsen und dass wir dann auch als Mannschaft erfolgreich sind. Und dann werden wir auch mit dem, was nach 34 Spieltagen rauskommt, zufrieden sein. Genau das Gleiche in der Europa League. Ja, natürlich weiß ich, dass hier Europa League mit dem noch nicht lange zurückliegenden Einzug ins Halbfinale natürlich Außergewöhnliches auch geleistet wurde. Und wir gehen da mit riesengroßer Vorfreude rein und hoffen und wünschen uns alle, dass dann auch wieder möglichst viele Zuseher im Stadion sein können.
Ist das denn mit dem aktuellen Kader möglich oder wünscht sich der Trainer da noch vielleicht ein paar neue Leute?
Geht ja nicht darum, wünscht dir was, sondern ja, wir sprechen natürlich gemeinsam über den Kader, wo gibt es vielleicht ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber nochmal, die Mannschaft steht sehr, sehr gut da. Die Mannschaft hat jetzt nicht nur eine Saison, sondern über einen längeren Zeitraum auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt. Wir haben viele Spieler, die in ihrem besten Fußballalter sind. Wir haben ein paar sehr, sehr erfahrene Spieler mit unglaublich hohem Niveau. Wir haben ein paar junge Spieler hinten dran, die auch gezeigt haben, welch Potenzial in ihnen steckt. Und deswegen werden wir da jetzt nicht groß am Transfermarkt umrühren. Aber ja, Markus, glaube ich, hat es gesagt bei seiner Pressekonferenz, vielleicht ein bisschen Tempo in der Offensive, aber auch hier, wenn du 69 Tore schießt, dann ist schon sehr viel richtig, in der läuft schon sehr, sehr viel richtig. Natürlich ist ein Großteil davon auf André Silva zurückzuführen. Ich kenne das auch aus Wolfsburg, wo halt Wout Weghorst der André Silva war. Und ja, dann ist auch wieder so ein Ziel von uns als Trainern, auch vielleicht den ein oder anderen Spieler noch etwas torgefährlicher machen, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie selber noch mehr in Abschlusssituationen zu kommen, um uns noch unberechenbarer zu machen. Und deswegen gilt mein Fokus jetzt auf den Spielern, die hier sind. Das hat sich auch jeder Spieler im Kader verdient, dass wir uns als Trainerteam mit ihnen beschäftigen und nicht die ganze Zeit Wunschzettel zum Sportvorstand geben.
Der Name Silva, der fiel eben. Was ist denn mit dem eigentlich? Bleibt er jetzt oder geht er? Was ist mit Kostic? Das sind ja noch ziemlich offene Fragen, Markus Krösche. Wie ist da der Stand?
Ja, wie gesagt, wir sind mit den Spielern und auch mit den Beratern natürlich im Austausch. André hat jetzt gerade mit der EM sind sehr leider ausgeschieden, hat jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Und dann werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Von daher, die Zeit wird es zeigen.
Und was spricht aus Sicht von Glasner dafür, dass er mit Kostic und Silva dann überhaupt zusammenarbeiten darf? Und dass Silva nicht doch dem Werben von RB Leipzig, da wird ja großes Interesse kolportiert, dann erliegt und den Verein auch verlässt?
Jeder Spieler bei der Eintracht weiß, was er am Club hat, weiß, was er, nochmal, das ist einfach eine einzigartige Atmosphäre hier im Stadion, die wir alle jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr wirklich genießen konnten. Und sie wissen das, dass sie hier bei einem ambitionierten Club sind, ja, wo es natürlich jetzt einen kleinen, mittelgroßen, wie auch immer, Veränderung gegeben hat. Aber sie wissen, dass wir sehr, sehr ambitioniert sind und dass sie hier einfach sehr, sehr gut aufgehoben sind. Und deswegen kämpfen wir natürlich um alle unsere Spieler. Aber wie gesagt, im Fußball wissen wir bis Anfang September nicht genau, was passiert.
Aber das trifft natürlich auch auf die Frage zu, ob Glasner die 1,8 Millionen Euro wert ist, die man für ihn überwies und ob er seinen 3-Jahres-Vertrag bei der Eintracht erfolgreich erfüllen werden darf. Das wird dann die neue Saison zeigen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, da bleibt uns jetzt noch die Sportvorschau. Wir haben dann natürlich wieder ein paar Tipps für euch.
Ja, wir schauen auf die Tour de France. 5. Etappe. Auch heute ist es flach und wellig, aber es wird keinen Massensprint geben. Das kann ich schon mal versprechen, denn es steht ein 27 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Von Changé geht's nach Laval und das kann durchaus dann auch für Bewegung im Gesamtklassement sorgen. Fahrer wie Tadej Pogacar, der Titelverteidiger, oder Primoz Roglic, der Vorjahreszweite, oder auch Ex-Champion Geraint Thomas, die ja alle auch schon gestürzt waren bei der jetzigen Tour. Die müssen mit Blick dann auch auf die Alpenetappen am Wochenende ein bisschen was abliefern, ein bisschen was vorlegen, vielleicht schon ein paar Zeitabstände herausfahren. Auf den 27 Kilometern ist das durchaus möglich, zumal ja auch noch insgesamt 304 Höhenmeter wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass es nicht so ganz einfach wird.
Und wenn es da wieder zu Stürzen kommt, dann geht's mit dem Fahrradteufel zu. Das kann ja jetzt eigentlich nicht der Fall sein, wobei, wenn man sich da so ein bisschen zu scharf in die Kurve legt, kann man auch schon mal rutschen gehen. Nun ja, also da sind wir sehr gespannt drauf. Schauen noch auf Tennis. Wimbledon wird natürlich weiter gespielt. Alle Informationen dazu natürlich bei uns und bei unseren Kollegen hier auf meinsportpodcast.de.
Genau, bei Chip and Charge und Zverev, Kerber und Petkovic, die sind ja auf jeden Fall schon mal eine Runde weiter. Und mal gucken, was sonst noch alles da passiert. Vielleicht auch was morgen dann bei uns hier zum Tagesgespräch taugt.
Nun, dann sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne ganz viel meinsportpodcast.de hören und unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, eine kurze Bewertung schreiben und gerne bei iTunes mit Sternen versehen.
Ansonsten noch der Hinweis, hört rein bei den Kollegen von Sportradio Deutschland im Stream auf sportradio-deutschland.de oder mit DAB+. Alle 15 Minuten, 24 Stunden am Tag gibt's dort aktuelle Sportnachrichten. Da verpasst ihr überhaupt nichts und wir sind dann mit unserem Update morgen ab 7.07 Uhr also wieder für euch da. Sport für die Ohren rund um die Uhr und deshalb sagen wir bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.